rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Die Ermordung des Lehrers Samuel Paty war ein Schock, der weit über die Grenzen Frankreichs hinausgewirkt hat. Der Lehrer ist auf offener Straße ermordet und enthauptet worden. In Europa ist die Sorge groß, dass es jetzt wieder möglicherweise zu einer Zunahme der dschihadistischen Attentate kommen könnte. In der islamischen Welt gibt es Proteste gegen Frankreich, weil die französische Regierung hart gegen Organisationen und Aktivisten vorgeht, die sie als extremistisch, islamistisch ansieht. Auslöser war eine Auseinandersetzung in einer Schule um Karikaturen des Propheten Mohammed, die aus dem Satiremagazin Charlie Hebdo gekommen sind. Was das alles bedeutet für unsere multikulturellen Gesellschaften in Europa, das wollen wir diskutieren. Online, Corona-bedingt, führen wir diesen Talk über das Internet durch. Ich begrüße in Paris sehr herzlich Dani Leder. Hallo.
Hallo.
Dani Leder ist Auslandskorrespondent des Kurier, auch für andere Medien, und analysiert seit vielen Jahren die Entwicklung in Frankreich. Ich freue mich sehr, dass Parafa Bagajati gekommen ist. Hallo.
Hallo, grüß Gott.
Herr Bagajati ist Obmann der Initiative muslimischer Österreicherinnen und Österreicher. Und ich begrüße ebenfalls die Politikwissenschaftlerin Daniela Pisoia. Guten Tag.
Hallo.
Frau Pisoia forscht zu Terrorismus und Extremismus im Österreichischen Institut für internationale Politik in Wien. Und im Homeoffice in Wien ist Fabian Reicher. Guten Tag.
Ja.
Herr Reicher ist Sozialarbeiter. Er arbeitet für die Beratungsstelle Extremismus und ist bemüht, mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, um sie zum Ausstieg aus dem radikalisierten Milieu zu ermutigen. Fabian Reicher, dieser furchtbare Anschlag in Paris. Wie sehr ist das auch in Österreich wahrgenommen worden bei den Jugendlichen, die Sie betreuen, die vielleicht anfällig sind für Radikalisierung dschihadistischer Ideen?
Also ganz grundsätzlich ist es in Österreich ziemlich breit angekommen. Ich denke mal, bei den meisten Jugendlichen, die eine muslimische Identität besitzen, ist das angekommen. Natürlich auch aufgrund des medialen Diskurses, der jetzt einfach auch sehr, sehr groß ist, haben das, glaube ich, alle mitbekommen. Die Jugendlichen, mit denen ich zum Teil arbeite, also Jugendliche, die mit dschihadistischen Narrativen sympathisieren oder irgendwann Konnex zur dschihadistischen Szene haben, da ist das natürlich sehr groß angekommen und da gab es auch ziemlich viel Online-Content.
Und wie ist denn das, was hat man denn dazu gesagt? Ein Lehrer wird ermordet, geköpft. Mhm. Was sagen die Jugendlichen da? Was haben sie in der ersten Reaktion gesagt?
Naja, der allergrößte Teil der Jugendlichen, mit denen ich arbeite, findet das absolut furchtbar und ja, wahnsinnig. Also die Reaktionen gerade am Anfang, also ich arbeite mit relativ vielen Jugendlichen, um das nochmal vielleicht so zu sagen, teilweise mit Jugendlichen, die ausgestiegen sind aus extremistischen Szenen, teilweise mit Jugendlichen, die noch so ein bisschen sympathisieren, aber auch darüber hinaus der Großteil, also jetzt, ich absolut furchtbar finden das alle. Ich habe auch tatsächlich also viel Online-Monitoring gemacht die Tage, weil es auch für mich, für meine Arbeit wichtig ist, was für Narrative sind da online unterwegs, welche Narrative kommen auch aus dschihadistischen Kreisen, beziehungsweise wie vor allem werden eher so dschihadistische Narrative dann eben kontextualisiert auf diese, auf zum Beispiel diesen Vorfall. Und da gab es auch tatsächlich online in eigentlich ziemlich einschlägigen Seiten und Foren sehr, sehr viel kontroverse Diskussion und sehr viel Widerspruch. Aber natürlich, solche Taten sind ja nichts Neues so. Also da gibt es ja auch schon eine längere Tradition und die ideologische Nährboden dafür, den gibt es ja auch seit den 90er Jahren so. Also das ist ja
das ist ja die Situation, dass das nicht allein dasteht. Dani Leder, besonders in Frankreich, hat es viele terroristische Anschläge gegeben, hunderte Tote seit 2015. Was macht diese Ermordung von Samuel Paty zu einem Einschnitt?
Ja, es ist eben da, wie Sie richtig gesagt haben, es ist ein Déjà-vu-Erlebnis. Franzosen haben ja etliche Anschläge hinter sich. Und rein zahlenmäßig von den Demonstranten, die da jetzt auf die Straße gegangen sind, nach dem Anschlag waren das wesentlich weniger, ja, als 2015 nach den Attentaten auf Charlie Hebdo und diesen jüdischen Supermarkt. Ich meine, damals handelte es sich um Millionen Demonstranten und diesmal unter Anführungszeichen nur um Zehntausende. Aber meinem Gefühl nach ist der Einschnitt paradoxerweise relevanter, wichtiger, geht tiefer. Und zwar, soweit ich das beurteilen kann, ich rede jetzt nicht unbedingt von der politischen Szene, sondern von meinem Bekanntenkreis, würde ich mal sagen, dass im Milieu der zivilgesellschaftlichen Kreise, ja, also im weitesten Sinn Linksliberale, Linksalternative, Leute, die man als Falterleser in Österreich bezeichnen würde, dass da eine Ernüchterung stattgefunden hat, bis zu einem gewissen Grad das Gefühl, jetzt geht's nicht mehr, und eine Art, ein Lernprozess oder eine zur Kenntnisnahme, dass wir es in Frankreich mit einem strukturierten, tendenziell gefährlichen politischen Biotop zu tun haben, der den Rechtsstaat frontal attackiert, dass man sich da nicht mehr aus der Affäre ziehen kann und diese Problematik umgehen kann, wie ja das lange der Fall war an den Schulen, wo es geheißen hat, nicht so viel Aufsehen, die Eltern eher beruhigen, und wo dann immer wieder Lehrer, die versucht haben, sich diesen Strömungen zu widersetzen, die sind dann im Stich gelassen worden.
Wie oft kommt denn das vor? Wie häufig ist das, dass an französischen Schulen im Staatsbürgerschaftsunterricht diese Karikaturen von Charlie Hebdo, diese Mohammed-Karikaturen gezeigt und diskutiert werden?
Also eine Zahl habe ich da natürlich nicht, aber es geht ja nicht nur um diesen Highlight jetzt um Charlie Hebdo. Es geht ja darum, dass an bestimmten Schulen, in bestimmten Vierteln, in bestimmten Gegenden, aber es ist auch nicht nur einzugrenzen auf diese Gegenden, dass immer wieder die verschiedensten Aspekte des Schulunterrichts, sei es Naturgeschichte, Sexualkunde, die Frage der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, das Verhältnis zur Homosexualität, Darwin versus Religion, selbstverständlich der Holocaust, dass all diese Themen immer wieder zu Reibereien führen. Und teilweise, gut, sind das ganz normale und sittliche Diskussionen, die selbstverständlich richtig und notwendig sind. Und teilweise ist es aber dann so, dass das punktuell an gewissen Schulen in Mobbing mündet. Das heißt, dass junge Leute, zum Teil auch Kinder aus radikalisierten, islamistisch beeinflussten muslimischen Familien dann
einen enormen Druck ausüben, den Lehrer praktisch nicht mehr zur Sprache kommen lassen, Drohungen aussprechen. Das setzt sich dann in den Pausen fort, wo dann andere Schulkinder bedroht, beschimpft werden, die nicht dieser Meinung sind. Nicht?
Tarafa Bakashati, Sie haben in einem Video im Internet gesagt, dass im Koran Satire erlaubt ist, dass auch ein gläubiger Moslem an solchen Karikaturen eigentlich nicht das als etwas Verwerfliches ansehen muss. Wie kommen Sie zu diesem Schluss, der ja im Widerspruch zu sein scheint zu dem, was man im Westen glaubt, aber was auch in vielen islamischen Staaten geglaubt wird?
Ich möchte etwas vertiefter an der Sache gehen und nicht nur an diesem Beispiel. An diesem Beispiel auf jeden Fall bitte festzuhalten am Anfang, was wir immer machen, die schärfste Verurteilung von den Muslimen Österreichs, von Muslimen Europa, von Muslimen in Frankreich gegen diesen schrecklichen Tat. Allerdings, was der Herr Leder jetzt gesagt hat, nicht den Umgang mit der Karikatur, der Koran selbst hat immer zitiert, was die Feinde des Propheten gesagt haben. Das heißt, alleine etwas vorzubringen, um zu diskutieren, um darüber nachzudenken, wäre aus islamischer Sicht nicht ein Verbrechen. Auch dann, wenn uns Muslime nicht gefällt, können wir auch damit leben und auch aushalten. Allerdings, das Problem ist, und gerade in Frankreich, ist der Umgang des offiziellen Frankreichs mit ihrer muslimischen Bevölkerung. Und das ist eigentlich nicht seit gestern und nicht seit 2015, sondern seit vielleicht der kolonialen Geschichte im Gegensatz zu anglosächsischen Raum, England, aber auch Deutschland und bei uns in Österreich, ist der Umgang, die Anerkennung des Islam, die Anerkennung der Muslime, die Anerkennung ihrer Religion ist nicht rübergekommen bei sehr vielen Jugendlichen in Frankreich. Und das ist, was wir da sehen, aber inklusive nachher diese Boykottaufrufe, sind aus meiner Sicht ein Zeichen der Verwirrung. Was macht hier ein offizielles Frankreich in einer Karikatur? Das Problem ist nicht, was ich es verstehe, sondern wie das rüberkommt. Es kommt rüber, als ob das offizielle Frankreich von oben herab den muslimischen Bevölkerung belehren sollte. Auch die Worte, die Macron verwendet hat in seiner Rede 2-3 Wochen davor, dass der Islam weltweit in der Krise liegt, war problematisch. Ein Präsident Frankreich hätte schon mit seinen Bürgern, mit seinen Franzosen, mit seinen muslimischen Franzosen gegen jeglichen Extremismus arbeiten. Es kommt rüber, nicht wie Sie in der Einleitung gesagt haben, Herr Löw, dass hier offizielle Frankreich gegen islamistische, dschihadistische Vereine vorgeht, sondern es kommt rüber bei sehr vielen, auch jungen Leuten in Österreich, dass das offizielle Frankreich gegen den Islam und Muslime in Frankreich vorgeht. Und das ist die große Verwirrung, wo wir alle dagegen arbeiten müssen, aber inklusive das offizielle Frankreich.
Daniela Bisoglio, wie tut man das in multikulturellen Gesellschaften wie unseren? Eine Auseinandersetzung mit Extremismus, mit Terrorismus auf der einen Seite, auf der anderen Seite das so führen, dass nicht die vielen Millionen Muslime sich angegriffen fühlen, wie das offenbar in einige tun und wie das offenbar auch in Frankreich der Fall ist.
Naja, man muss es natürlich mit den Leuten und nicht gegen die Leute. Man muss nicht über die Leute sprechen, sondern mit den Leuten sprechen. Das ist wirklich sehr kurz gesagt. Ich werde aber ein bisschen erklären. Wir haben in Europa schon in den letzten 20 Jahren sehr viel Wissen gesammelt, sehr viele Praxen in vielen europäischen Ländern. Man muss leider dazu sagen, dass Frankreich in diesem Bereich sehr wenig gemacht hat. Und ich rede nicht über Repression. Da ist Frankreich eigentlich sehr weit vorne schon immer gewesen. Aber ich rede vom Bereich der Antiradikalisierungsmaßnahmen zum Beispiel. Ja, also ganz am Anfang hat Frankreich gesagt, wir machen da gar nichts, weil wir uns nicht dafür interessieren, was die Leute denken, sondern was die Leute machen. Deswegen wurde in dem Bereich relativ wenig gemacht. In den letzten paar Jahren haben sie angefangen, auch in diesem Bereich Programme zu starten, sind aber in der Mehrheit vom Staat selbst organisiert. Deswegen kommen sie nicht besonders gut an. Und die Resultate sind sehr bescheiden. Also ich würde schon sagen, und es gibt auch andere Autoren, Artikel, die das problematisieren, im Bereich der Antiradikalisierungsmaßnahmen hat Frankreich einfach nicht genug gemacht. Und das ist vielleicht auch deswegen, weil allgemein im französischen Ansatz, und das sehen wir auch hier, man hat nicht wirklich geschafft, mit den Communities selbst zu reden, sondern zu sagen, zu stigmatisieren, okay, da gibt es ein Problem. Und die Formulierung dieses Problems ist darüber hinaus sehr schwammig. Ja, also für mich als jemand, der sich schon sehr lange mit dieser Problematik beschäftigt hat, mir fehlen die gezielten Maßnahmen. Wir möchten Terrorismus bekämpfen, wir möchten, sagen wir sogar mal, Islamismus bekämpfen, aber in dem Diskurs hören wir die ganze Zeit nur Islam. Hm? Nicht mal Religion, sondern nur Islam. Das heißt, also auf diese Ebene ist einfach sehr viel schiefgegangen. Was auch, und das ist auch noch wichtig, und damit bin ich fertig zu diesem Punkt, was auch nicht ausreichend gemacht wurde, ist Antiterrorpolitik online. Ja, also dieser Online-Bereich wurde sehr stark vernachlässigt. Für mich persönlich war es schockierend zu sehen, dass diese Person sich auf Twitter schon seit Wochen und Monaten geäußert hat, dass sämtliche andere Personen auf Twitter aktiv waren, auch danach. Sämtliche IS-Videos, Anleitungen, wie man am besten köpfen kann, die waren noch immer da. Und wo wir eigentlich wissen, dass schon seit Jahren auf Twitter eigentlich für Islamisten, für Dschihadisten sehr schwierig geworden ist, in Frankreich offensichtlich nicht. Und ja, es gab Ansätze, aber sie wurden nicht zu Ende geführt. Das heißt, es gibt sehr viel zu tun auf der Staatsebene, auf der Regierungsebene. Und für mich, die Schwerpunkte jetzt sind im falschen Bereich.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Dani Leder, ist es so, dass in Frankreich die Regierung, das offizielle Frankreich, zu wenig mit den offiziellen Vertretern des Islam redet, weil das nach so hunderten Toten, die es ja gegeben hat, also scharf von der Polizei vorgegangen wird gegen Leute, von denen man vermutet, sie bereiten Terroranschläge vor oder sie sympathisieren damit, das ist ja klar. Aber jetzt auf der Ebene des Dialogs mit den Vertretern des Islam, läuft da was schief?
Ich bin baff erstaunt. Und wie Herr Bashati gesagt hat, wie das rüberkommt, ja, also das ist einfach nicht wahr. Ja. Ich meine, die französischen Staatschefs, ja, die französischen Regierungen seit Jahrzehnten, ja, bemühen sich, Gesprächspartner zu finden, und sie finden sie ja auch im muslimischen Milieu. Sie versuchen das manchmal zu organisieren, manchmal lassen sie denen freie Hand. Es ist absolut nicht so, dass nicht mit muslimischen Gruppierungen der verschiedensten Art etwas gemeinsam unternommen wird oder dass die nur belehrt würden. Man kann jetzt alles erzählen natürlich, nicht? Vor allem für ein österreichisches Publikum aus der Ferne. Versuchen wir das einzuengen. Auf diesen Vorfall mit diesem Lehrer Samuel Paty. Ich war natürlich nicht in der Schule bei ihm und ich weiß nicht, wie er also diese Sache behandelt hat. Er hat offensichtlich schon seit mehreren Jahren, also engagierter linker Lehrer, mit einem antirassistischen Engagement, sicher nicht anti-islamisch. Er hat einen Teil dieser Karikaturen offensichtlich zur Diskussion gestellt. Und die erste Reaktion der Schulbehörde, ja, war, nachdem ein Vater, ja, behauptet hat, also das ist ein Strolch, so hat er den, Voyou hat er den Lehrer bezeichnet, basierend auf dem, was ihm seine Tochter erzählt hat, die an dem Tag gar nicht im Unterricht war, wie nachher sie herausgestellt hat. Daraufhin hat die Schulbehörde und die Polizei, wohlgemerkt, in diesen Lehrer vorgeladen mit dem Vorwurf oder dem Verdacht, er hätte da gegen Muslime etwas unternommen. Und ihr seid da in Österreich, dass praktisch die Muslime in Frankreich vom Staat, von den Behörden ausgegrenzt werden. Dieser Lehrer musste sich zuerst einmal verantworten dafür, dass er überhaupt dieses Thema angeschnitten hat in seinem Unterricht. Ja, das ist ein völliger Realitätsverlust im Hinblick auf das, was sie in Frankreich abspürt, zu behaupten, islamische Gruppen würden da irgendwie unterdrückt, verfolgt, nicht zu Wort kommen. Im Gegenteil, die Problematik ist ja die, dass in etlichen Stadtvierteln, in etlichen Bezirken es so ist, dass die Politiker verschiedenster Schattierungen, links und bürgerlich, Arrangements mit muslimischen Pressure Groups eingehen, um Wählerstimmen zu lukrieren und diesen Leuten dann die Möglichkeit bieten, für Scheinjobs als Jugendbetreuer und ähnliches mehr. Teilweise sind es also nur Pfründe und teilweise kommen da eben auch islamistische Agitatoren zum Zug, die dann in den Schulen, ja, in den Schulen die Mädchen anmachen, die sie für Musliminnen halten und die sich nicht brav genug aus ihrer Sicht verhalten würden. Also es ist überhaupt nicht so, dass Frankreich eine antimuslimische Politik betreiben würde. Nur ist Frankreich, also im Hinblick auf sein säkulares Schulsystem, heute steht unter ständigem Druck von Seiten dieser radikal-islamistischen Pressure Groups.
Ich würde jetzt ganz gern vielleicht die Frage, wie unterscheidet sich Frankreich von anderen Ländern in Europa, ein bisschen hintanstellen. Fabian Reicher, der Attentäter, ein 18-jähriger Tschetschene, war ja auch in der tschetschenischen Community in Europa nicht unbekannt. Es gibt auch in Österreich eine tschetschenische Community. Hat es da irgendeine Art von Verbindung gegeben oder ist er für irgendetwas gestanden? Er hat sich ja wochenlang, monatelang im Internet sehr, sehr aktiv dschihadistisch geäußert.
Also soweit ich das jetzt mitbekommen habe, also Verbindung gab es keine, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, auch eben über viel Monitoring und auch viel über Gespräche, ist das es scheinbar so gewesen ist, dass dieser junge Mann sehr stark von Älteren beeinflusst wurde. Der junge Mann war ja auch gar nicht quasi im Schulunterricht, hatte damit auch gar nichts konkret zu tun. Das heißt, das ist tatsächlich eher so ein Klassiker leider, wie wir es sehr, sehr oft kennen, dass eher schwächere Persönlichkeiten sehr, sehr stark ausgenutzt werden, in die Radikalisierung gebracht werden und sich dann eben tatsächlich dazu entscheiden, so furchtbare Sachen zu tun.
Der sogenannte Islamische Staat, die Terrororganisation in Syrien, ist ja besiegt, militärisch besiegt. Wie erleben Sie das? Geht unter den Jugendlichen, die möglicherweise sympathisieren mit solchen Ideen, geht da die Sympathien, gehen die zurück? Geht die Gefahr eines islamistischen Dschihadismus zurück oder im Gegensatz dazu wächst sie, wie diskutiert wird anhand des Beispiels in Paris? Oder geht das nicht doch zurück, weil die Erfahrung ist, Die Organisation sind Loser, sind kein erfolgreiches Projekt. Wie ist Ihr Eindruck?
Also ganz grundsätzlich dschihadistische Propaganda, die Propaganda des sogenannten Islamischen Staates war nie weg. Also das finde ich, ist tatsächlich ein Narrativ, was spannenderweise eben ab 2017 wieder raufgekommen ist, der sogenannte Islamische Staat ist besiegt. Besiegt ist er nicht. Die Propaganda ist immer noch da. Aber was Sie natürlich vollkommen recht haben, die Strahlkraft, die dieses Kalifat unter Anführungszeichen hatte, die war sehr wesentlicher Attraktivitätsmoment. Tatsächlich auch in den Jahren 2013 bis 2015 war es eben relativ einfach, quasi in das Territorium auszureisen. Ist nicht so weit weg. So, das ist jetzt natürlich Gott sei Dank verloren gegangen. Aber die Ideologie, die gab es schon vor dem sogenannten Islamischen Staat und wird es auch danach noch geben. Ich persönlich schätze es jetzt nicht so als gefährlich ein, wie ich es schon erlebt habe. Aber was ich tatsächlich eben sehr problematisch finde, ist, in welche Richtung sich dieser Diskurs jetzt gerade entwickelt. Also es ist wieder ein riesiges Us versus Them-Narrativ, was irgendwie von allen Seiten befeuert wird. Jetzt, wo auch Erdogan zum Beispiel eingestiegen ist, der auch ganz klar damit an seine Leute appelliert quasi und mit diesem einen Narrativ jetzt natürlich auch sehr, sehr stark Sache geht. Und das wird dann natürlich schon viel breiter. Also dieses der Westen gegen die Muslime-Ding, das wird gerade leider von allen Seiten befeuert, oder wenn auch nicht befeuert, dann zumindest wird teilweise sehr, sehr ungeschickt gemacht, weil eben, was ich jetzt noch ganz kurz da einbringen will, der Herr Bagashat hat ja nicht gesagt, dass das offizielle Frankreich das so macht, sondern wie es ankommt. Und tatsächlich ist das schon das große Problem. Wie kommen diese Sachen an? Es sind irrsinnig viele Fake News gerade im Umlauf. Eben, es hat jetzt gar nichts mit Dschihadismus oder irgendwie sowas zu tun. Das hat jetzt tatsächlich so mit diesem großen Us versus Them-Narrativ, was wir leider schon, das viel breiter ist. Und tatsächlich so Reaktionen wie auch von unserem Innenminister und unserer Integrationsministerin. Sorry, das ist so billig und so kontraproduktiv. Dieses OTS mit der Tschetschenen-Szene, also das ist einfach, sorry, das ist wirklich nicht sehr, also das ist einfach nicht gescheit, das ist tatsächlich kontraproduktiv, weil so wird das Opfernarrativ, und das Opfernarrativ ist in allen extremistischen Ideologien das bestimmendste Narrativ, also mit dem Us versus Them-Narrativ, das heißt, das wird da jetzt super aufgebaut, das kann
Herr Bagashat, es ist natürlich klar, es gibt natürlich Islamophobie, es gibt Islamfeindlichkeit im Westen, aber ist die Kritik an dieser Islamfeindlichkeit, die es gibt im Westen, in Frankreich, auch in Österreich, nicht allzu oft eine Ausrede, sich zu wenig gegen den Extremismus in den eigenen Communities zu wehren, wie das zurzeit der Fall zu sein scheint?
Nicht unbedingt, meiner Meinung nach. Das ist der Kampf gegen Extremismus sollte schon die oberste Priorität haben, auch innerhalb der islamischen Gemeinde, ohne dass ich diese aus der Verantwortung entlasse. Der Unterschied zwischen Frankreich, Herr Leder, und Österreich, dass die österreichische Vertretung der Muslime weitgehend auch von den Muslimen getragen wird. Das Problem ist bei euch in Frankreich, was der Sarkozy gemacht hat, dass er die Vertretung ausgesucht hat. Einfach, er hat genommen die Leute, die er will. Und auf einmal der Sarkozy.
Sarkozy,
Die Vertretung.
Das war die historisch gewachsene Zentralrat der französischen Muslime nach dem Vorbild der Zentralrats der jüdischen.
Herr Leder,
lass mal den Herrn Bagashat.
Ja, verbleiben wir so bei dem Eindruck der Muslime. Ich transportiere das, was ich auch von meinen Geschwistern in Frankreich, und die sind keine Extremisten, dass sie sich nicht verstanden fühlen von offiziellen Frankreich, und dass diese Vorgehen auch gegen sie. Als kleines Beispiel. Nach diesem schrecklichen Mord wurden zwei algerische Frauen, also algerischer Ursprung, attackiert mit Messer bei Eiffelturm. Bis heute, zumindest ich, habe kein Wort von Macron gehört. Bei uns in Österreich, als damals die Susanne Winter von der Freiheitlichen Partei 2007 gehetzt hat gegen den Propheten, hat Heinz Fischer als Präsident gleich gesagt, diese ist nicht die Aussage Österreichs. Aber, und somit gab es nie ein Problem. Also nur ganz kurz, Herr Löw, ein Gedanke nur. Unser Rezept für die Jugendliche ist die Multiple Identity. Dass sie sich fühlen als Franzosen und als Muslime, als österreichische Musliminnen und Muslime. Und leider haben wir lange Zeit sehr erfolgreich mit den Jugendlichen. Und hier, und übrigens auch in Österreich, wenn unsere Jugendlichen jetzt unsere Politiker hören, fühlen sich nicht mehr von dieser Multiple Identity, ich bin Österreicher und Muslim, eigentlich angesprochen. Und das ist schade, und das ist Verantwortung für uns alle.
Ja, Herr Bagashati, müssten jetzt die islamischen Organisationen nicht in Wirklichkeit eine Kampagne machen gegen das Wiederaufflammen des Dschihadismus statt eine Kampagne?
Durchgehend. Jawohl. Also wir sind dabei. Also ich persönlich mache ich jetzt mehr Videos inzwischen auf Arabisch als auf Deutsch, damit ich die Leute erreiche, damit wir diese Differenzierung schon nehmen und damit auch wir, wie der Koran uns gelehrt hat, ignoriere es. Der Koran sagt, A'rid anil Jahilin, also ignoriere es. Lass es, dein Prophet wird von Gott geschützt und nicht durch dich. Das heißt, all diese Gedanken sehr wohl. Allerdings, diese Dinge sind eine Art, unter Anführungszeichen, Stellvertreterdebatte für einen viel tieferen Diskurs.
Frau Pizzoglio, generell, wenn Sie die Situation jetzt sich anschauen in Europa, die Konfrontationen, auch die Demonstrationen, die es gibt in islamischen Staaten, Boykott der französischen Waren. Wie gefährlich ist das aus Ihrer Sicht? Ganz kurz.
Ich schätze es als sehr gefährlich ein, weil, wie schon gesagt wurde, die Sympathie für den islamischen Staat in Europa ist viel geringer als vor ein paar Jahren. Das ist im Übrigen nicht der Fall in Afrika oder Südostasien, da ist die Situation ganz anders. Aber jetzt sehen wir eben dieses Narrativ des Opfers und dieser Diskurs des Separatismus, der Parallelgesellschaften, der eigentlich nur Muslime anspricht. Ja, also diese Zuspitzung kommt natürlich sehr, sehr schlecht an. Und wir sehen auch, wie die Reaktionen jetzt ganz anders sind, als die Karikaturen zum ersten Mal veröffentlicht worden sind. Ja? Also jetzt ist es viel schlimmer. Und das ist natürlich gefährlich, weil damit ist der Pool der potenziellen Personen, die sich angegriffen fühlen und motiviert von etwas zu tun, viel größer. Und wir als Wissenschaftler oder als PraktikerInnen fühlen uns ein bisschen im Stich gelassen, auch deswegen, weil wir so lange daran gearbeitet haben im präventiven Bereich. Und wir, glaube ich, haben sehr viele Errungenschaften. Und das, was gerade passiert, ist mehr oder weniger 20 Jahre zurück in der Zeit.
Es ist eine komplizierte Situation in unseren Gesellschaften, aber auch in der internationalen Politik. Das war ein Falter-Talk über Kulturkampf und Dschihadismus in Europa nach der Ermordung des Lehrers Samuel Paty in Frankreich. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio. Den Podcast mit Raimund Löw.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.